wieder podcasten wir heute aus unserer Beratungsstelle direkt aus Freiburg. In der Moderation haben wir heute Kaya.
Hallo.
Und mich. Und dann haben wir noch zwei Gäste eingeladen, die wir gerne ohne Namen belassen und die uns heute über ihren Einstieg in eine Gruppierung berichten werden. Und wir hatten ja bereits eine Folge gemacht zu einem Ausstieg aus einer sogenannten Sekte. Heute interessiert uns sozusagen der Weg hinein. Herzlich willkommen.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, zum Beginn haben wir immer so eine kleine Tradition mit dem Zebra-Gegenstand und wir haben jetzt auch schon gesehen, ihr habt was mitgebracht. Deswegen würde ich einfach mal gerade fragen, was habt ihr denn dabei?
Ja, also ich habe, mir ist vorhin ein kleines Spiel-Zebra-Pferd, also es ist fast ein Zebra, in die Hände gefallen von meinem Sohn und das dachte ich, das passt. Ich habe neulich so einen Tierfilm angeguckt mit ihm und da ging es darum, warum die Zebras eben diese Färbung haben, diese schwarz-weißen Streifen. Und ich habe es nochmal nachgelesen und habe gesehen, dass es jetzt ziemlich viele Spekulationen darüber gab, warum die das haben und dass erst jetzt neulich Forscher herausgefunden haben, dass das ein Insektenschutz quasi ist, weil die gar nicht genau wissen, wo sie dann landen sollen, die Insekten, also die Moskitos und so. Und da es in Afrika ja relativ auch praktisch ist, wenn man gut vor Insekten geschützt ist, hat sich dieses afrikanische Pferd wohl deshalb so entwickelt. Und ich fand das symbolisch so passend, oder bei mir hat es sich sofort schlüssig angefühlt, weil ich auch gerade in Bezug auf meinen Sohn jetzt schon mir Gedanken mache, was kann uns schützen vor Einflüssen, die uns vielleicht manipulieren, die uns vielleicht nicht so gut tun, die uns, ja, was braucht ein Mensch, was braucht ein Kind, um geschützt zu sein vor Gruppierungen, die nicht gut sind. Was können wir tun dafür? Und ja, ich bin ganz besonders eben als seine Mama. Was kann ich ihm mitgeben, zu sagen, hey, deine Gefühle sind richtig und die sind wichtig und so weiter und so fort.
Super, schönes Symbol. Und wieder was gelernt. Mhm. Das wusste ich auch nicht mit den Insekten tatsächlich.
Ich habe so einen Zauberwürfel mitgebracht. Hieß früher mal Rubik's Cube, glaube ich. Und so fühlte ich mich, als wir irgendwie langsam erkannt haben, in welchem Schlamassel wir stecken. Und es war ein unaufgelöster Rubik's Cube, also alles durcheinander, ganz ohne Ausweg, unlösbar, ohne dass man irgendwie, man hat keine Idee, wie man da eigentlich wieder rauskommt. Und daraus wieder eine gerade Sache zu machen oder daraus wieder klar zu werden, schien wirklich unlösbar und jeder weiß, diese Würfel sind zu lösen. Es gibt irgendwann mal wieder gerade Farben und gleichmäßige Farben und das haben wir auch erlebt und darum habe ich die mitgebracht, dass alles Unlösbare auch lösbar ist.
Schön. Der ist jetzt allerdings noch ungelöst. Den müsste man jetzt nochmal wieder in eine richtige Reihenfolge bringen.
Wir sind ja heute beim Einstieg und nicht beim Ausstieg.
Genau, vielleicht fangen wir mal eben mit dieser Kennenlernphase an. Also man ist ja nicht sofort drin, es sei denn, man kommt mit seiner Familie rein in so eine Gruppierung. Wie war das denn bei euch? Wie seid ihr auf diese Gruppe gestoßen?
Also ich war so der, habe so den Anfang gemacht und zwar war damals meine erste große Jugendliebe, mit der ich zusammen war, der gehörte zu der Familie eben. Und so bin ich in Kontakt gekommen. Mhm. Also über meinen Freund.
Mhm. Dann sozusagen schon im jungen Erwachsenen-
Im oder jungen, also im Alter. Teenager-Alter, ja. Genau.
Ja.
Ja.
Okay. Und wie bist du dazu gekommen?
Ich bin über meine Frau dazu gekommen. Wir haben uns dann im späteren, früheren Erwachsenenalter kennen und lieben gelernt und dadurch habe ich es kennengelernt. Und es gab also auch dadurch ja auch einen gewissen Vertrauensvorschuss, obwohl ich vielleicht selber eher mit Widerständen gerechnet hätte, so wie ich mich so kannte, war das dann trotzdem leichter, das interessant zu finden und spannend zu finden und da forschen zu gehen. Und ich wollte ja auch mit der Frau zusammen sein und darum dachte ich, ist mal spannend, meine Widerstände da auch mal liegen zu lassen. Hm. Da mal einzutauchen und zu gucken, was da ist.
Hm. Ja, also das heißt, da war eigentlich bei euch beiden sozusagen die Liebe auch ein bisschen eine Eintrittspforte dann.
Ja, eigentlich ja, gell? In beiden Fällen, ja.
Absolut, und das war auch die Idee, die wir hinter die Gruppierung getan hatten. Also, dass es eine Gruppierung ist, wo es möglich ist, Liebe zu leben im Alltag, im Miteinander, im Füreinander. Das gehört zu den schönen Dingen, die wir dort eigentlich hingetan hatten, oder?
Und neben der Liebe, die da jetzt vielleicht auch was Schönes war, gab es an der Gruppierung vielleicht auch was, was euch unabhängig von der Person, die euch da reingebracht hat, fasziniert hat auch oder gefallen hat?
Auf jeden Fall gab es immer Faszination eben in ein anderes Denken, in ein... Ich fühlte mich immer auch schon als Kind, als spirituelles Wesen, obwohl ich das jetzt in meiner Familie gar nicht so gelebt wurde. Also ich hatte da immer so eine Sehnsucht in mir und habe irgendwie mit... Ja, es war für mich irgendwie so natürlich, also es hat sich so in mir selber entwickelt und da hatte ich dann schon das Gefühl, ah ja, da beantworten sich vielleicht Fragen, die ich habe, auch wenn ich nicht sofort irgendwie mit allem so mitgehen konnte, fand ich es doch ja, spannend irgendwie, so in diese mystische Welt da auch was davon zu erfahren.
Ja. Teil von etwas zu sein, worauf andere jetzt vielleicht keinen Zugriff haben oder wo man von außen jetzt nicht unbedingt gleich sieht.
Das fand ich immer schon nicht so schön.
Ah, okay. Okay.
Diese Abgrenzung hat mir immer Schwierigkeiten gemacht, weil ich schon immer der Überzeugung war, hey, wir sind halt alles irgendwie auch gleich. Also wir sind alle gleich. Es steht uns allen zu, irgendwie davon zu profitieren und mir hat eher diese Abgrenzung schon immer Schwierigkeiten gemacht, die dann in so einer Gruppierung entsteht, so wir sind die Einzigen, nur wir sind auf dem richtigen Weg und alle anderen sind zu bedauern, weil sie halt nicht bei uns sind. Das fand ich schon immer eher was von den schwierigen Themen.
Mhm. Ja, also das heißt, bei dir war das eigentlich mehr dieser Wunsch oder dieses Bedürfnis nach... ja, Spiritualität nach diesem Meer, was vielleicht manchmal auch in unserer rationellen, vielleicht zu sehr wissenschaftlichen Welt auch ein bisschen zu kurz kommt und wo es dann da auch eine Möglichkeit gab, das dann irgendwie auch noch weiter zu erkunden, auch mit anderen zu erkunden und noch mehr darüber auch zu erfahren.
Hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, genau so würde ich das unterschreiben, genau. Das ist so meine Empfindung dazu. Und dann war ich aber auch in einer schwierigen Phase, weil sich damals meine Familie auseinandergebrochen ist. Meine Eltern hatten sich getrennt. Also ich war auch nicht so ganz in meiner Kraft, soweit man das auch als Jugendlicher dann ja auch sowieso nicht immer ist. Aber das war schon nochmal speziell, dass ich nicht nur diese Faszination oder diese Antworten, die ich vielleicht, oder Inspirationen, die ich da gekriegt habe, mich gezogen hätten, sondern schon auch so das Bedürfnis nach Halt und Sicherheit und ja, vielleicht auch so eine, das war mir damals nicht bewusst, aber eine Zugehörigkeit, eben eine Familie weg, dann halt irgendwie was Neues gesucht. Nicht bewusst, aber ich... In der Nachschau würde ich das schon so sagen, dass das auch ein Grund war.
Mhm. Manchmal kann man ja auch so einen Einstieg in so eine kritische Gruppierung oder in eine sogenannte Sekte ja auch vergleichen mit so einem eben Verliebtsein. Also dass es da ja auch so unterschiedliche eben Momente gibt, dass man am Anfang dann auch alles mit so einer rosaroten Brille sieht oder von der anderen Person oder oder in dem Kontext jetzt von der Gruppierung auch ganz viele vielleicht Komplimente, Blumen, Geschenke und so weiter bekommt, gab es da auch was sozusagen von der anderen Seite aus, was euch da auch vielleicht angelockt hat oder auch irgendwie bestärkt hat oder besonders auch geschmeichelt hat, irgendwie in einer Art?
Das ist, würde ich sagen, für mich der wesentliche Anteil. Warum ich es dann spannend fand, war quasi nach dem ersten Kontakt ging es ganz stark darum, dass ich ganz sein durfte oder überhaupt sein durfte. Und das war vielleicht so der Punkt im Leben vorher, da war es mit so Teilaspekten immer gut, in der Arbeit, im Studium, alles war so zum Teil ganz gut, aber so der ganze Mensch und so wie man nun ist, das hat nie so richtig ganz gut gepasst. Und dort war es so, ist ja erstmal jeder willkommen oder hier landen die, die sonst keinen Platz finden und das ist gut so, du bist gut so, wie du bist und so wie du bist, so sein zu dürfen. Das war eine unheimliche Erleichterung und auch einfach wunderschön. Und quasi jetzt darfst du aufhören, Angst haben zu müssen. Jetzt darfst du einfach alles aufhören, was schwierig ist. Und du darfst einfach sein, darfst dich hingeben und keine Sorge. Das Leben wird gut werden. So. Und das ist natürlich ein ganz weicher Boden, auf dem man fällt. Und du hast, glaube ich, Komplimente in den Mund genommen. Genauso läuft es auch. Das ist schön sein zu dürfen. So. Und das funktioniert ganz gut. Und das hat bei uns, oder bei mir hat es sehr gut funktioniert. Ich glaube, bei dir war der Einstieg eben ein bisschen mehr über das Familiäre oder ein bisschen schrittweise. Bei mir war es schon relativ stark. Also von null auf jetzt bist du dabei. So innerhalb weniger Monate. Und da war das schon spielte das schon eine große Rolle, dieses Sein dürfen. Und dabei unterstützt werden. Mhm. Unterstützung, quasi bedingungslose Unterstützung.
Mhm. Klingt schon auch einfach echt sehr schön.
Ja, ist schön und lass uns irgendwas machen, was Bestimmtes, gemeinsam verreisen und dann, ja, da habe ich kein Geld, ja, dann nimm das Geld, hier, hast es. Kein Problem, fahr mit, Hauptsache du bist dabei. So, also es ist so ein bisschen untypisch, als man sich das vorstellt. So, ja, wenn du irgendwo dabei sein musst, dann musst du erstmal hier Beiträge zahlen oder so, sondern erstmal man bekommt und das haben wir dann auch über die Zeit ja auch beobachten dürfen bei anderen, die so kamen oder wo wir auch beteiligt waren, die zu motivieren zu kommen, weil wir es so erlebt haben, ja, komm rein, dann helfen wir dir, keine Sorge, dir wird geholfen und geh den Weg, der ist gut oder spannend oder klärend oder wie auch immer.
Ja, und immer wieder zu hören, dass man zu den auserwählten Seelen gehört, ja, du bist eine große Seele, sonst wärst du nicht hier. Das klingt doch erstmal ganz schön eigentlich, ja. Mhm.
Weil das gleichzeitig das ist, was du meintest, was auch gleichzeitig störend war. Irgendwie ist schön, sein zu dürfen oder gut zu sein. Und womit du, glaube ich, ganz gut konntest, war, dass eben nicht die Seelen unterschiedlich groß sind, sondern alle sind groß. Und dann darf man aber auch selber groß sein und das ist immer schön.
Also das heißt, schon auch irgendwie in dieser Schönheit, die am Anfang auch so dargeboten wurde, gab es irgendwie auch manchmal so dieses Bittersüße, dass man da manchmal auch so gemerkt hat, irgendwie ist es schon so zu süß vielleicht manchmal oder an manchen Punkten kann ich nicht ganz mitgehen, warum ich jetzt da die auserwählte Seele bin und vielleicht eine andere Person nicht. Könnt ihr da nochmal so ein bisschen mehr drauf eingehen? Das finde ich auch ganz spannend, wo es irgendwie auch angefangen hat, vielleicht dann auch so erste Widersprüche dann auch, dass die sich gezeigt haben.
Ja, die waren also bei mir von Anfang an, also eben auch damals als so junger Mensch, ist man ja schon auch gewohnt, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und wir haben das dann auch getan. In unserem jungen Kreis, also junger Menschenkreis, der wir da irgendwie dann zusammengekommen sind. Und das war dann immer, es gab immer auch eine Antwort auf diese kritischen Fragen. Und am Ende ist es immer das Ego, was es nicht zulässt, diese Größe anzunehmen. Also es ist immer noch ein Teil in dir, der nicht verwirklicht ist oder der noch nicht angekommen ist, wenn du das abwehrst, auserwählt zu sein. Also es gibt immer diese, es gibt immer eine Antwort auf eine kritische Frage.
Oder auf die Zweifel.
Es gibt immer eine Antwort und die Antwort ist meistens, das ist das Ego. Du bist noch nicht, hast es noch nicht verstanden. Es ist okay. Mhm. Es ist okay. Also immer aber auch, mach dir keine Sorge, das wird schon mit deinem Ego, das kriegen wir schon irgendwie hin. Also du wirst schon auch immer wieder weich aufgefangen, aber deutlich darauf hingewiesen, dass das hier auch kein Wunschkonzert ist, sondern dass das also darum geht, am Ende vom Tag, vom Leben, das Ego loszulassen, was dich immer daran hindert, anzuerkennen, dass du göttlich bist. Also jeder Zweifel hindert dich daran, göttlich zu sein, also ist immer das Ego beteiligt.
Gab es da denn auch so wie so konkrete Sachen, die man hätte tun können oder was so Aufgaben gewesen wären, die man bearbeiten muss, um an den Punkt zu kommen? Oder war das jetzt vielleicht irgendwie auch was, das man dann wissen wird, wenn man dazu bereit ist?
Also wenn du genug meditierst, genug Opferrituale machst, genug
den Guru huldigst,
solche Dinge tust, ja, dann wird dir auch was von dieser schweren Arbeit abgenommen. Du kannst dich entscheiden, entweder gehst du in diese volle Hingabe, dann wird dir die meisten Schwierigkeiten werden dir dann abgenommen, auch dein Ego loszuwerden. Oder du wählst den anderen Weg, nämlich, dass du erfährst, wie hart und grauenvoll dein Schicksal ist, weil du ja eine auserwählte Seele bist und dich dann quasi dagegen, also nicht für diese volle Hingabe entscheidest, bist du natürlich dem...
Ist die Strafe entsprechend hoch.
Ja, ist natürlich schlimmer. Also und da kommen dann schon so die ersten so...
Das hat mir jetzt vorher keiner
gesagt. Moment. War das nicht irgendwie anders? Ging es nicht um Liebe? Und wir sind alle gleich und unsere Seele von einem Menschen ist gleich. War das nicht irgendwie anders?
So ein bisschen in Angst eingebettet.
Die Angst ist fest eingebettet und relativ perfide, weil es eigentlich um die Angstauflösung geht und sie wird aber stetig mitgeimpft. Und also die Angst, das wäre jetzt bei mir ein Thema, das ich gehabt hätte, die quasi Angst loszuwerden, erstmal Motor war, dorthin zu gehen und Erfolge zu haben, fühlt sich plötzlich gut an. Hinterher ist es auch die Angst, die einen dann hindert, wieder gehen zu können. Weil es könnte ja was Wahres dran sein. Es gab ja jetzt über die Jahre so viele Geschichten, hoppla, ist vielleicht doch irgendwas wahr, kann ich den Mut haben, auch wieder eine eigene Entscheidung zu fällen. Und das wird auch existenziell, also geht es um Leben und Tod und die Geschichten, wo Menschen eben starben, ihr Augenlicht verloren, was auch immer, wenn sie sich dagegen entschieden haben, die füllen dann auch die Köpfe.
Und diese Geschichten, die werden oder die wurden dann von dem Guru, der Guru-Person erzählt, also um auch diese Angst zu schüren oder da auch immer wieder darauf hinzuweisen.
Ein bisschen so was Abstraktes auch in eine konkrete Person packen, damit es vielleicht auch irgendwie ein Gesicht und eine persönliche Geschichte bekommt und nicht nur so...
Ja, also dazu gehören die Wundergeschichten auf der einen Seite und quasi die herben Abstürze derer, die sich anders entschieden haben. Das läuft parallel. Also das hat ja auch sehr viel mit Wundern zu tun und Heilung und also es geht auch selten unter Krebs und irgendwas, also es ist schon immer eben immer sehr existenziell und aus den Geschichten futtert sich so diese transzendente Erscheinung da, also dieses Nicht-Normale, dieses Göttliche. Und liegt schon ein bisschen zurück, aber ich habe gefragt, was waren so die Anzeichen? Das gehörte zu dem Prozess dazu, dass auch von der Guru-Person von Beginn als einer, ich sag's mal, guten Beraterin in der Rolle zu einem gottgleichen Wesen es auch eine Entwicklung gab. Also am Schluss war es Gott selber, mit dem man da spricht. Mhm. Und monatlich ein höherer Gott. Irgendwie.
Ja. Ich hatte da, glaube ich, noch mal eine Frage zu dem Rahmen. Also waren das, kann man sich das so vorstellen wie Gottesdienste oder so, in denen gepredigt wird? Oder war das eine Art von so Kurs oder Seminar? Oder wie war da so das Setting? Wie hat man das so mitbekommen?
Es gab tägliche Gottesdienste. Also okay. Das auch zu dem Umfang, zu lebensverändernden Umständen. Also jeden Morgen gibt es einen Gottesdienst. Und dann gibt es über den Tag Einzelgespräche und dann gibt es gelegentlich Treffen, wo dann gepredigt wird, wie du es jetzt andeutest, also wo dann Gespräche stattfinden und dann noch gemeinsames Singen. Dann
noch zweimal die Woche.
Noch zweimal die Woche abends. Also ist ein Vollzeitprogramm. Hm.
Ja, ich finde, das klingt auch sehr intensiv alles und ich habe mich da auch so ein bisschen gefragt, wie sich dann so der Alltag vielleicht auch verändert hat im Vergleich zu davor, weil man ja vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, Hobbys hat, irgendwie einen Sportverein noch als Jugendliche oder auch dann im Studentenalter oder so, Freunde und alle Sachen, die man halt so in der Freizeit macht, ob ihr da irgendwie Veränderungen auch festgestellt habt?
Also ich hatte das Glück, sage ich mal, dass ich noch in einer anderen Stadt gewohnt habe. Also ich bin dann erstmal zum Studieren weggegangen, hatte also dort irgendwie mein freies Leben, sage ich mal, und war eben nur für Reisen oder bestimmte Veranstaltungen bin ich dann quasi gekommen oder Familienfeiern oder so, weil ich ja eben auch so mehr Teil der Familie dann wurde. Und bin dann erst, wir sind dann erst gemeinsam quasi in direkte Nähe der Gemeinde gezogen.
So ungefähr 3 Jahre, nachdem wir uns kennengelernt haben. Also bis dahin war es eine Fernbeziehung, da war das auch alles noch leicht zu Fernbeziehung zu der Gruppierung, nicht zwischen uns. Genau, da war das leichter zu managen, da haben wir ein schönes, freies Leben geführt. Und als wir dann herkamen, habe ich dann plötzlich schon gemerkt, ah ja, da waren also jetzt die Sonntage betroffen und wir hatten eine volle Woche und zu unserer Zeit in der anderen Stadt waren die Sonntage unsere und da haben wir schöne Ausflüge gemacht und schöne Zeiten erlebt und jetzt war plötzlich der Sonntag vollgestopft mit diesen Ritualen und das war schon so.
Was wäre, wenn man da nicht hingegangen wäre?
Das haben wir oft genug gemacht und dann vom Auto aus angerufen, wir schaffen es nicht. Und das war wie so eine Beichte, vollgefüllt mit Schuldgefühlen und dann schnell aufgelegt und so. Wir haben es irgendwie aus dem Mund rausgebracht. Also das hatte schon so eine latente Missbilligung und das, die Strafen oder die Drohungen sind da ja, laufen da immer so ein bisschen latent mit. Also das ist mehr so atmosphärisch und auch da ist halt ein Schweigen mehr oder ein Moment wird länger geschwiegen oder ein oder so. Also das spürt man dann irgendwie sehr stark.
Aber es wird auch oft genug thematisiert. Also wer halt nicht zu den Veranstaltungen kommt, der kann halt auch nicht erwarten, dass das Leben flutscht. Ja? Also wer nicht kommt, der ist selber schuld. Wir haben ja hier die Gnade und wer die nicht nutzt,
selber schuld.
Genau, also das läuft immer mit und es wird auch schon oft zum Thema.
Ja, das wurde dann auch regelmäßig wurden dann, gab es dann Standpauken in diesen Veranstaltungen, wenn sich das so ein bisschen zu sehr eingeschleift hat, dass die Menschen zu wenig mitgemacht haben.
Und auch morgens, also es war ja relativ sehr, also früh, dann vor der Arbeit, also es ist dann auch über eine Stunde die Veranstaltung jeden Tag. Also selbst für die, die gearbeitet haben oder die Kinder, die zur Schule mussten, also das wurde stets kommentiert, wenn man nicht gekommen ist.
Was mich auch noch interessieren würde, was für eine Rolle haben auch die anderen Gruppenmitglieder gehabt? Also jetzt haben wir schon ganz viele auch von der Guru-Person gesprochen, die dann auch ziemlich präsent war, ziemlich auch, auch aktiv eingefordert hat, mitzukommen, mitzumachen, Dinge auch versprochen hat, einem auch irgendwie in gewisser Weise auch gehalten hat oder einem auch ganz schön was angeboten hat, auf der anderen Seite auch wieder diese latenten Drohungen auch mit ausgesprochen hat. Und was war auch so innerhalb dieser Gruppe, was haben auch so die Menschen, die da mit einem dort waren, auch noch für eine, was haben die noch für eine Bedeutung gehabt?
Das ist bei uns ein bisschen speziell, weil wir dann kamen, um die Gruppierung weiterzuführen. Also das war, unser Auftrag war, wenn der, die Guru mal stirbt, und das war, stand kurz davor, bald ist es soweit.
Ständig stand es kurz
davor. Aber es war quasi die Zeit, als wir aus der anderen Stadt kamen, waren wir die, die die Verantwortung übernehmen sollten, die Gruppierung weiterzuführen. Und darum hatten wir schon immer ein spezielles und vielleicht auch leicht distanzierteres Verhältnis zu den anderen Gruppenmitgliedern. Einerseits und andererseits waren aber auch FreundInnen mit dabei, die vielleicht auch über uns dazu kamen, da war es dann ganz eng. Und das dritte Besondere ist, dass die Gruppe miteinander agieren zu lassen, ist auch der nächste Teil der Hauptbeschäftigung. Also Mitglied A und Mitglied B haben ein Problem, dann werden die in den Streit geschickt und ein bisschen wie ferngesteuerte Roboter dann in den Kampf geschickt, werden also von der gleichen Person instruiert, gecoacht im Streit, aber auch die anderen, und damit es irgendwie möglichst eskaliert. Also da geht es so ein bisschen nach dem Prinzip Teile und Herrsche. Und dadurch, dass wir diese Einblicke hatten in diese Führungssituation, waren es das auch bewusst. Es hatte ja immer den Deckmantel, das ist, um die Menschen voranzubringen. Und so haben wir auch versucht, damit irgendwie klarzukommen. Aber es war schon sehr belastend, das zu sehen auch. Also das gehört auch zu den, zu sehen, wie die Menschen sehen, das sehenden Auges quasi aufeinander geschickt werden. Das gehörte zu diesen sehr schwierigen Punkten.
Darf ich da vielleicht noch kurz fragen, wurdet ihr darauf vorbereitet, das zu übernehmen? Oder wie kam das eigentlich, dass ihr die Person seid, die das machen?
Also ich war der Ehemann, aus Erkorene ist meine Frau, die muss es beantworten. Aber ich kann es auch beantworten, ja, da gab es auch so Ritualisierungen oder initiale Riten, die da durchgeführt wurden. Und, im Grunde genommen ist es ein Familienunternehmen, und da wir ja Teil der Familie waren, waren wir unter den möglichen NachfolgerInnen. Und wir sind immer, also jetzt, wir sind ja weg, insofern braucht es neue, und es ist weiterhin Familie.
Okay.
Ja, um auch den Weg zu ebnen oder die Kontrolle auch hochzuhalten.
Nee, weil ich habe mich das gerade gefragt, weil es ja dann doch ein bisschen eine besondere Position dann auch ist, das vielleicht irgendwann zu übernehmen und dann auch ein bisschen mehr so eine Metaebene zu haben und ein bisschen anderen Blick auch dafür zu haben, was da alles passiert. Und gerade auch sowas, wenn man das jetzt bestimmt, dass zwei streitende Personen irgendwie zusammengesteckt werden oder so. Das kann ja irgendwie, kann ich mir vorstellen, auf der einen Seite dann nochmal an die Gruppierung vielleicht auch einbinden, weil das ja auch vielleicht eine Ehre ist, eine große Verantwortung, die man übernimmt. Andererseits vielleicht aber auch nochmal mit einer höheren Dosierung auch das vielleicht nochmal abzubekommen, wie so die Strukturen oder so sind. Ja. Ich weiß nicht, möchtest du dazu?
Ja, gerne, weil natürlich haben wir Sachen gesehen, die andere nicht gesehen haben. Also eben, was auch offensichtlich, also wo wir dachten so, ey Moment, das ist jetzt einfach gelogen. Also wie mit Geld umgegangen wurde, also diese Geschichten, auch eben diese, die Dinge, wenn Menschen aufeinander geschickt werden, wie auch sowas angestiftet wird. War total schlimm. Mein größtes Hindernis, zu sagen, halt, Moment, das stimmt mit mir alles nicht mehr überein, war dieses Verantwortungsgefühl. Also da war ich auch genau die Richtige, die ausgesucht wurde, weil ich gerne Verantwortung übernehme und mich auch leicht verantwortlich fühle, hatte ich das wirklich ganz lange bis zum Schluss, bis wir wirklich diesen Tag gefunden haben, wo wir gesagt haben, so jetzt. Das Gefühl, ich muss das heilen, ich muss das retten, ich muss den Menschen helfen, ich muss denen danach sagen, wie es wirklich ist und dass ich muss es irgendwie wieder gut machen. Das war so mein Ding bis zum Ende, dass ich dachte, ich kann mich einfach verpissen jetzt, ja, die brauchen mich. Mhm. Das hat mich sehr lange gehalten, obwohl es eben in mir, ich diese ganzen Dinge gesehen habe und die völlig quer gelaufen sind.
Und es wirkt ja dann auch sehr perfide, also es hält einen dann, aber auch aus einem ganz irgendwie unangenehmen Grund hält es ja dann auch.
Ja.
Ja, auch die Schere zwischen dem, was man für richtig hält und das, was wir gedacht haben, was wir darin gesehen haben und das, was wir in Realität gesehen haben, ging immer weiter auseinander und wir haben es immer um einen Tag gerettet und dann irgendwann wird sich das doch auflösen, aber es löste sich eben nie auf oder die Schere ging auch nie wieder näher zusammen, sondern immer weiter auseinander und die Ansichten wurden extremer und die Forderungen extremer und alles war irgendwie extremer und wir waren so auf diesem Trip, das irgendwie mal wieder abschichten zu können und
wir haben das auch immer wieder probiert, auch aus unserer Rolle ja Nachfolger zu sein, zu sagen, auch ins Gespräch zu gehen, auch mit der
Person,
immer wieder. Also wir haben nicht einfach nur zugeguckt, aber sind halt immer auch wieder gegen diese Mauer gerannt und immer wieder gab es diesen Gegenschlag. Das ist das Ego.
Angst gehörte ja zum Geschäft und darum war auch wirklich jede mögliche Verschwörung, die auf der Welt zu finden ist. Als ich kam, ging es, glaube ich, um das Zuendegehen des Maya-Kalenders. Oh Gott, wo bin ich jetzt gelandet? Und dann wurde es aber auch immer ganz nett und lustig verpackt und das war noch ganz okay. Aber zum Schluss ging es dann auch eben ganz stark in diese Verschwörungstheorien, die man jetzt irgendwie so als rechts bezeichnen würde.
Also ich stelle mir auch so die Frage, was für eine Rolle spielen eben auch die anderen in der Gruppe? Also wenn ich jetzt alleine mir vornehme, ich gehe zum Sport und dann gehe ich nicht hin, dann ist niemand, der nochmal nachfragt. Wenn ich jetzt aber mich mit zwei Freundinnen verabredet habe, dann fällt es mir schon noch mal schwerer, dann eben nicht zum Sport zu gehen, weil ich müsste dann noch mal absagen oder es fragt noch mal jemand nach oder jemand ruft mich später noch mal an und fragt, hey, was war eigentlich los? Also ich finde, das spielt ja schon auch eine große Rolle, ob ich eben was alleine mache oder ob ich da einfach noch mit anderen Menschen auch in einem engen Austausch bin.
Meinst du die Frage auch, Entschuldigung, auch so, dass was die beitragen daran, dass das überhaupt sich hält, also was jeder Einzelne dazu tut, ganz viel, ja. Und das haben wir ja auch am eigenen Leib erlebt. Du versuchst ja auch, das immer wieder zu legitimieren, auch wo du dich befindest, was du tust, auch diese leisen Zweifel auch immer wieder zu beschwichtigen. Ja? Also das versuchst du auch selber, um irgendwie so ein kongruentes Situation herzustellen. Und da trägt man selber, also jeder Einzelne, ganz viel bei. Es wurden aber auch so Gruppendinge gestartet, wieso wir schreiben jetzt alle unsere Erfahrungen, die wir mit diesem Weg machen, auf. So, was habt ihr erlebt? Und eine Geschichte übertrifft dann die andere und am Ende sind alle wieder besänftigt und die Zweifel wieder gelöscht, weil wir, man versucht sich immer wieder in so eine stimmige Situation zu bringen und da trägt man ganz, also trägt jeder Einzelne ganz viel bei, auch wenn jemand Zweifel hat, wenn jemand länger nicht mehr aufgetaucht ist. Der Einsatz dann der Gruppenmitglieder, die dann vielleicht mit dem reden oder den versuchen, irgendwie dann wieder aufzufangen oder vielleicht ja, durch verschiedene Angebote da irgendwie zu helfen, arbeiten alle mit, um das System aufrechtzuerhalten. Es geht nicht ohne die Leute, weil sonst wäre nur die Guru-Person da und es würde keiner hingehen. Ja.
Ja, Entschuldigung.
Ja, ich wollte sagen, gleichzeitig ist es nicht sehr durchlässig. Also die Hierarchie ist extrem. Also drum ist es nicht so, dass es sehr viel unabhängige Eigendynamik gibt der Gruppenmitglieder. Das ist dann schon fast heimlich, weil eigentlich alle Kontakte in der Gruppe werden eins zu eins weitergegeben, mitgeschnitten, berichtet an die Führungsperson. Also so habe ich die Frage auch verstanden, ob sich da irgendwie so eine Dynamik in der Gruppe ergibt. Relativ wenig.
Also das heißt, eigentlich hat dann doch wieder letzten Endes dann die Guru-Person die Fäden in der Hand gehabt. Also es gab dann schon auch Nachfragen, extra Unterstützung, nochmal dorthin fahren, aber das wurde dann auch wieder direkt übermittelt und
ja,
komplett. Alles muss übermittelt werden.
Stand auch jeder ein bisschen unter Beobachtung und unter Druck und drum war so eine Form von Denunziantentum weit verbreitet. Wenn also irgendwo irgendjemand Alkohol getrunken hat oder irgendwas, dann wusste das die Guru-Person als erstes. Auch bei uns jetzt Jahre später, wenn uns jemand trifft auf der Straße, schneller als man ein Telefonat führen kann, kriegen wir irgendeine Reaktion. Also auch meistens über zwei Ecken, aber das funktioniert nach wie vor. Also ein Gruppenmitglied trifft uns, sieht uns und dann kommt eine Reaktion hinterher. Also wissen wir, es wurde berichtet, wir haben die gesehen und die sind jetzt da und da oder irgendwas und das ist schon bemerkenswert und das
zeichnet diese Gruppierung
die Gruppe aus. Das heißt, es gibt auch kein Vertrauen so hundertprozentig zwischen den Einzelnen, weil quasi jeder jeden verpetzt.
Ja, also auch ein großes Maß an sozialer Kontrolle, also noch mehr als durch die Nachbarin, die durch das Fenster schaut, sondern überall irgendwie weiß man, könnte ja jemand sein, der jemanden wieder kennt, der dann wieder das weitererzählen könnte.
Ganz genau, extrem, so ist es extrem.
Aber das stelle ich mir auch voll schwer vor, weil ihr vorhin auch meintet, dass Freunde von euch oder Freundinnen auch mitgekommen sind. Das ist ja irgendwie schwierig, wenn man ein bisschen, also kein richtiges Vertrauen zu Freunden oder Freundinnen hat.
Ja.
Wie sind die Kontakte eigentlich jetzt? Habt ihr da noch irgendwie...
Nee. Das geht leider auseinander. Okay. Das kann man leider nicht halten. Das funktioniert nicht. Weil man also möchte, man kann kein Gespräch mit einer Person führen, weil du führst immer das Gespräch noch mit der
Gruppierung,
mit der Leitung. Du führst es nie mit dieser Person. Weil sofort alles, was du sagst, wird dorthin getragen. Dort wird gesagt, was die Person dir wieder sagen soll. Also führst du das Gespräch nie mit dieser Person. Und deswegen kann man das auch nicht aufrechterhalten.
Das geht auch für die Person nicht, die drin sind, weil wir ja auch mit Fluch und Bann und allem Möglichen belegt sind und verteufelt sind, die quasi rausgegangen sind. Also zu Beginn haben die Menschen dann die Straßenseite gewechselt, wenn sie uns gesehen haben, um nicht irgendwie auch in den Sog der Verdammnis zu geraten, weil wir es, also wer rausgeht, ist verloren und das ist auch verlockend für andere. Drum halte dich fern von so jemandem, dann auch von uns. Und das war schon sehr drastisch, dann auch zu erleben, dass das so läuft, obwohl wir am Anfang beschlossen haben, wir waschen keine schmutzige Wäsche, wir sagen nichts, wir haben kein schlechtes Wort gesprochen und haben trotzdem diese Verteufelung ziemlich heftig erfahren. Also dann haben wir auch, es gibt so einen dicken Stapel an Briefen und E-Mails, die wir zu Beginn dann von den Gruppenmitgliedern bekommen haben. Die Texte ähneln sich, also ist auch klar, wie das gelaufen ist, dass das jetzt keine individuellen Briefe waren, schon geschrieben, aber der Auftrag war erteilt. Und das ist dann auch sehr belastend gewesen, weil ja, die Indoktrinationen und Glaubenssätze wirken und rauszugehen ist eine Entscheidung, die auch nicht, die nicht digital ist. Also irgendwann schafft man es da, die Entscheidung bei allem Risiko irgendwie zu treffen und dann wirkt es schon auch heftig. Also wir hatten das Glück, wir waren zu zweit. Wir haben hinterher auch noch frühere Aussteiger getroffen, die zum Teil dann Jahre später dann noch in diesen Verteufelungs-, Verbannungsglaubenssätzen leben und sagen, ja, bei mir läuft es leider nicht so gut, ich habe bis heute keinen Partner gefunden, aber ist ja auch klar, wurde ja vorhergesagt. Also es war schon sehr bedrückend und da hatten wir das Glück, dass wir uns wenigstens reflektieren konnten, gegenseitig stützen konnten. Und
das wollte ich nämlich gerade auch noch fragen, weil die eine Seite ist ja, dass man diese Verteufelung mitbekommt von den anderen Leuten, die jetzt die Straßenseite wechseln oder irgendwelche Briefe, E-Mails schreiben und so. Und das andere ist ja immer noch dieses Damoklesschwert irgendwie der inneren Verdammung irgendwie, das man noch hat, das einen davor ja so ein bisschen da drin gehalten hat. Auch darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Hätte ich jetzt auch noch gefragt, wie ihr damit umgegangen seid, aber damit ist es ja...
Mutig. Wir wussten zu dem Zeitpunkt des Ausstiegs nicht, ob wir in welcher Illusion wir jetzt leben. Wir haben damit gerechnet, dass am Tag nach dem Ausstieg unser Leben beendet ist.
Und ja, wir sind das Risiko
in einem Fegefeuer. Also wir haben
gesagt, also man
ist in einem Zustand, wo man das ernsthaft in Betracht zieht, dass es auch wahr sein könnte. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, auch wenn es wahr wäre, in dieser Welt möchte ich so nicht leben. Und dann also gehe ich jedes Risiko ein.
Wow, okay.
Das war also wahrscheinlich mit einer der mutigeren Schritte unseres Lebens.
Ja. Naja, wenn wir jetzt schon beim Ausstieg sind, eine Frage, die du mir in der Zeit gestellt hast, war, oder ich habe sie dir gestellt. Was würdest du
hast sie mir gestellt.
Ich habe sie dir gestellt. Ich habe gesagt, was würdest du machen, wenn ich tot wäre? Mhm. Und das war so... Da hat es auch so Klick gemacht irgendwie, dass wir uns erst dann erlauben würden, quasi unser Leben wieder zu leben. Also er hat dann gesagt, irgendwie ich würde dies und jenes und das und da kam die Gruppierung nicht drin vor. Und dann haben wir plötzlich dieses ganze Potenzial irgendwie gespürt. Also mit dieser Frage wurde es dann so klar. Dann habe ich gesagt so, hey, ich will das auch. Ich will doch nicht erst irgendwie, also...
sterben, damit es einer von uns erleben kann.
Und dann war plötzlich dieses, aus diesem wirklich, es ist alles den Bach runtergegangen, erwuchs da so eine neue Idee, für ein neues Leben und dann haben wir den Mut
gefasst. Da ist der Entschluss gewachsen, ja.
Wow, aber vor dem Hintergrund finde ich es auch echt nochmal ein wahnsinnig mutiger Schritt, den man dann auch geht, weil der ja auch irgendwie was Endgültiges auch ein bisschen hat. Und irgendwie eine Sache neben dieser inneren Verdammnis, nenne ich es jetzt mal, ist ja auch, dass davor ganz groß auch der Wunsch oder dass es auch was Positives war, dieses Transzendente. Und so habt ihr da irgendwie vielleicht jetzt noch Möglichkeiten, das trotzdem in euer Leben da sein zu lassen irgendwie? Oder wie ist das jetzt?
Wir mussten eine Pause machen.
Ja, also wir brauchten einen Break.
Wir haben auch gesehen, wie manche der Aussteiger so eine Grenze ziehen, weil es gibt ja auch eine Lehrenvererbung. Es gibt ja hinter der Guru-Person gibt es ja einen anderen Guru und hinter denen einen anderen Guru und eine Weltanschauung, die dahinter steckt. Und die haben da so künstliche Grenzen gezogen. Also sie steigen da aus, aber das gilt noch. Mhm. Und da haben wir gemerkt, es haut für uns nicht hin. Und es ist so jeder Bezug in diese transzendente Sicht haben wir erstmal gekappt. Und das ist ein Prozess jetzt, Jahre danach, dann wieder zu gucken, was ist eigentlich das eigene?
Und was ist das Gesunde und wo wird... ich habe dann auch irgendwann gespürt, so hey, ich will mir das auch nicht wegnehmen lassen, auch diese inspirierende Seite der Spiritualität. Ich kann nur, weil ich dazu Nein sage, möchte ich trotzdem einen Weg finden, wie es sich für mich gesund und richtig anfühlt und selbstbestimmt. Und das ist unser Weg. Und ja, das ist total schön, weil es ist sowieso die, wenn man was neu lernt, und natürlich auch mit dieser Erfahrung im Hintergrund, wir gehen natürlich ganz anders mit vielen Themen um, weil wir haben natürlich immer schon so einen Alarm automatisch und Dinge, die zu sehr Schubladendenken sind für unserer Meinung nach oder irgendwelche anderen Menschen ausgrenzen oder. Wir haben einfach so viel erlebt. Da können wir natürlich, da machen wir einen weiten Bogen rum, sondern finden halt das, was für uns irgendwie stimmig und stärkend ist. Und ich habe diesen Entschluss gefasst, ich hole das in mein Leben wieder zurück. Ich möchte mir das nicht wegnehmen lassen, nur weil ich diese Zeit in so einer Gruppierung hatte. Im Gegenteil.
Merkt man auch, was für einen Einfluss das hat auf die verschiedensten Bereiche, auch im Nachhinein irgendwie, dass man nicht, man ist raus und dann ist alles weg, sondern dann geht die Arbeit auch erst richtig los erstmal.
Ja. So ist es.
Ja, dann würde ich jetzt zuletzt noch die Frage stellen, was ihr vielleicht anderen raten würdet, die sich gerade in so einer Anfangsphase befinden, vielleicht auch viele positive Sachen feststellen, aber auch schon teilweise merken, dass es manche Dinge gibt, die nicht so ganz passen. Was würdet ihr dabei raten?
Also ich würde raten, hör auf dein Herz und hör darauf, was du spürst, ob sich das stimmig anfühlt für dich und dein Leben. Und wenn du Zweifel hast, dann nimm die ernst und schau dahin. Dann ist auch was nicht ganz stimmig. Vertrau dir selber, das würde ich sagen.
Wir haben das auch explizit diskutiert, als wir rausgegangen waren, haben wir überlegt, hätten wir das denn merken können? Also man fühlt sich auch sehr schuldig und irgendwie müssen sich dann überlegen, wie geht man damit um? Und wir haben in der Rückschau festgestellt, ja, wir wussten es schon. Also wir wussten es eigentlich vom ersten Tag, dass da auch diese Schattenseite existiert und haben sie uns eher durch Gedanken und Gespräche wegdiskutiert. Und wir hätten es, wenn wir unsere Intuition und du hast das Herz genannt, vertraut hätten, die Alarmglocken waren da. Also man spürt es, dass irgendwas nicht stimmt, irgendwas komisch ist und darauf würde ich allen Menschen raten, mehr zu hören, als was sich selber zutraut. Das ist einfach oft ein sehr guter, eine sehr gute Stimme. Hört euch selber zu und lieber euch selber als den anderen, die behaupten, sie wissen es besser als ihr selbst.
Ja, das finde ich eigentlich echt einen ganz schönen Appell so zum Schluss. Und wir sind auf jeden Fall sehr dankbar, dass ihr da wart und eure Geschichte auch mit uns geteilt habt und uns HörerInnen.
Ja, und es war wirklich sehr, ich fand es auch wirklich sehr berührend. Vielen Dank. Dann bleibt uns an dieser Stelle unser Schlussspruch zu sagen. Willst du sagen?
Macht's bunt. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.
Danke. Tschüss.